In einem Stadion und vor dem Fernsehen sitzen eine Menge von Menschen und schauen ein Fußballspiel zu. Haben die zuschauen, Ahnung von dem Fußballspiel? Kennen sie die Spielregeln? Wahrscheinlich schon, einige zumindest. Wissen sie, wie man Tore schießt, die Zuschauer? Theoretisch wahrscheinlich schon, ne? Haben Sie eine Leidenschaft für das Spiel, für die Vereine, für die Sie jetzt gerade einstehen? Wahrscheinlich, oder? Kann man ganz stark davon ausgehen. Opfern Sie sich auf für diese Vereine, für die Sie jetzt da rumbrüllen und leidenschaftlich sie unterstützen? Wahrscheinlich schon. Die Zuschauer können sogar Mitglieder dieser Vereine sein. Sie können sogar bestimmte Ämter in diesen Vereinen haben und Aufgaben übernommen haben in diesen Vereinen, aber sie sind nur Fans, oder? Fan, das ist ein begeisterter, enthusiastischer Bewunderer der Spieler oder der Vereine. Sie sind keine Spieler, sie sind nur Fans. Sie haben Leidenschaft für die Vereine, sie jubeln diesen Vereinen zu. Sie zahlen vielleicht ihre Jahresbeiträge in diese Vereine. Sie lassen kein Spiel aus. Sie wenden viel Geld auf, um die Eintrittskarten zu bezahlen. Sie sind jedes Mal dabei und sogar an ihrem Outfit erkennt man, dass sie Fans sind, dass sie dahinter stehen, dass sie alles dafür geben, damit diese Vereine oder diese Spieler ihr Spiel gut machen. Aber sie haben keinen Einfluss auf das Spiel. Sie schießen nie Tore. Sie machen nie das harte Training mit. Sie verlieren auch nie ein Spiel. Sie werden nie verletzt im Spiel. Und sie werden auch nie belohnt für ihren Einsatz, den sie dann auf dem Platz oder da haben. Und so ähnlich ist es mit uns Christen. Oder kann es sein mit uns Christen? Wir können Fans sein von Jesus Christus, Fan sein von einer Gemeinde, Fan sein von dem christlichen Gedanken. Wir sind enthusiastische Bewunderer alles dessen, was Christus damals getan hat und was Gott getan hat. Wir sind Bewunderer dessen, was so die christlichen Gemeinden alles auf die Beine stellen, wie sie sich ethisch einsetzen, für die guten Werte in dieser Welt kämpfen. Aber wir können nur Fans sein und sind keine tatsächlichen Nachfolger Jesu Christi. Bist du Fan oder Nachfolger? Das ist die Frage heute. Und ihr, die euch heute taufen habt lassen, ihr habt heute gesagt, ihr wollt nicht nur Fan sein, sondern ihr wollt Nachfolger Jesu Christi sein. 2010 kam ein Film in den USA raus, der wurde produziert und der hieß Not a Fan. Also nicht nur Fan oder kein Fan. Vielleicht haben einige von euch den Film mal gesehen. Wenn nicht, dann lohnt es sich, den mal sich anzuschauen. Es ist ein guter christlicher Film, der diesen Gedanken nochmal sehr deutlich macht. Sind wir auf dieser Welt nur Fans von Jesus Christus, von Christen, von Gemeinden oder sind wir tatsächliche Nachfolger Jesu Christi? Jesus kam auf diese Welt, ging ans Kreuz, hat sein Leben für uns vergossen und wir dürfen nun dieses, was er für uns getan hat, für uns persönlich in Anspruch nehmen und werden dadurch seine Nachfolger. Jesu Idee war nie, nur Fans zu gewinnen. Ein paar Leute, die ihm zujubeln und das gut finden, was er getan hat damals und was er heute noch tut. Und wenn wir dann in das Wort Gottes hineinschauen, dann lesen wir im Neuen Testament in den Evangelien einige Geschichten, wo Jesus selber dabei war, wo er das deutlich gemacht hat. Es geht in der Nachfolge nicht darum, nur etwas mit Jesus zu tun haben zu wollen. In diesen Geschichten, in diesen Begebenheiten macht er deutlich, was es heißt, Nachfolger Jesu Christi zu sein. Und wir nehmen zwei Geschichten nur raus. ganz kurz nur, um das deutlich zu machen, was meinte Jesus, Nachfolger zu sein und nicht nur ein Fan. Eine Geschichte ist die von dem reichen jungen Mann. Hier ist der Text vielleicht etwas zu klein zum Lesen, aber ihr könnt ja mithören. Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht nichts vorenthalten, ehre Vater und Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Ein junger Mann, reich, religiös, fromm, alle Gesetze, die Jesus aufgezählt hat, hat er scheinbar gehalten, makelloser, ehrwürdiger, vorbildlicher Mann der damaligen Zeit, der es auch noch zu Geld geschafft hatte. Wirtschaftlich ging es ihm gut. Es ist vielleicht so ein bisschen ein Idol für uns alle. Fromm sein, gut sein, moralisch sauber und reich. Zumindest habe ich das in meiner Jugendzeit immer davon geträumt. Und scheinbar kann man fromm sein, religiös, makellos, perfekt und mit dem Wohlstand allein viel besitzen und vieles auch genießen, was man so in dieser Welt alles bekommen kann. Da gehen wir ganz stark davon aus, dass der junge Mann auch so gelebt hatte. Er konnte sich alles erfüllen in seinem Leben. Er konnte frei sein, einfach tun und lassen, was er wollte und trotzdem fromm bleiben, religiös sein und sich an die Gesetze halten. Dieser Mann kommt mit einem gesunden Selbstbewusstsein zu Jesus mit der Frage, ich brauche noch neben dem allem, was ich schon alles in meinem Leben geschafft habe und wie gut ich bin, brauche ich noch ein gewisses Etwas. Hier auf dieser Welt ist alles in Ordnung. Ich habe alles, ich tue alles, ich bin heilig, bin fromm. Aber für die Ewigkeit, da bräuchte ich noch was. Wie kann ich die bekommen? Das war eigentlich sein Anliegen, als er zu Jesus gekommen war. Und Jesus war die richtige Adresse für diese Frage der Ewigkeit. Er ist schon zu dem richtigen Mann hingekommen. Er hat die richtigen Fragen gestellt. Er war angetan von Jesus, von dem, was Jesus alles bewirkt hat in der damaligen Zeit, für die Wunder, die Jesus getan hatte. Er war begeistert davon, gehen wir mal da stark davon aus. Und er sagt: Guter Lehrer. Also Jesus so ein bisschen noch als einen guten Mentor neben sich haben, als einen guten Coach, der einem zuflüstert und sagt, wie man sein Leben ein bisschen verbessern kann, wie man noch vollkommener werden kann, diesseits und jenseits. So, das war so sein Gedanke, den er hatte. In dem Sinne, verrat mir bitte noch einen kleinen Tipp, einen kleinen Gedanken, wie ich mein Leben verbessern kann und wie es mir besser gehen kann, wie ich in der Vollkommenheit leben kann. Mit der Begegnung mit Jesus ist immer auch eine Begegnung mit der Wahrheit verbunden. Das hat der Jüngling damals erlebt, der junge Mann, und das erleben Menschen tausendfach auch heute. Wenn du Jesus begegnest, begegnest du die Wahrheit. Und das, was von Jesus dann an dich kommt, was Jesus spricht, heute durch sein Wort, ist Wahrheit. Er entlarvt dich, entlarvt uns. Er sagt uns, wie es um uns steht. Und damit musste auch dieser junge Mann rechnen, als er zu Jesus gekommen ist. Gott, Jesus, enttarnt ihn und macht seine eigentlichen Motive offensichtlich. Jesus sagt zu ihm: Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Was musste der junge Mann machen? Loslassen. Er musste etwas loslassen in seinem Leben. Er war gebunden an den Wohlstand, an den Reichtum, den er hatte. Es drehte sich alles um ihn. Und schauen wir mal, er war fromm, er hat alle Gesetze eingehalten, er war gut da in der damaligen Zeit. Und trotzdem drehte sich alles um ihn, um seinen Wohlstand, den er hatte. Und er war nicht bereit, diesen Wohlstand loszulassen. Alles, was der Mensch festhält und nicht loslassen kann, drängt ihn weg von Jesus. Macht es schwer, Jesus nachzufolgen. Jesus hat nicht gesagt, dass er nicht reich sein durfte. Jesus hat nicht gesagt, dass er nicht wohlhabend sein darf. Das hat Jesus nie im Neuen Testament behauptet. Aber um Jesus nachzufolgen, müssen wir das, was Gott uns schenkt in unserem Leben, auch loslassen können, wenn Gott uns dazu auffordert. Es war einfach ein Test, den Jesus mit diesem jungen Mann gemacht hatte, ob er tatsächlich in der Lage war, bereit war, loszulassen in seinem Leben. Und das ist eins der entscheidenden Kriterien in der Nachfolge Jesu. Kannst du um Jesu willen, um Jesus nachzufolgen, loslassen? Bei dem jungen Mann war es Reichtum, aber das mögen viele andere Dinge in unserem Leben sein, an die wir so festhalten und die uns hindern, konsequent Jesus Christus nachzufolgen. Da gab es noch eine andere Begebenheit, als Jesus auf dieser Welt war. Er hatte Jünger um sich geschart, er hatte sie in seine Nachfolge gerufen, sie sind auch ihm gefolgt, lebten mit ihm zusammen, haben von ihm gelernt und sollten in Zukunft dann gewisse Aufgaben übernehmen. Und da gab es eine Episode im Leben von Jesus, als Jesus auf dieser Welt war, wo dieser ein Jünger zu ihm kommt und sagt, ich möchte nach Hause gehen, mein Vater ist gestorben und ich möchte ihn beerdigen. Und dann kommen ganz krasse Worte, die Jesus dann diesem jungen Mann sagt. Und er sagt, Matthäus 28, Vers 22, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Wie pietätslos, oder? Ein Mann, sein Vater ist gestorben, er will ihn beerdigen und Jesus sagt, lass die anderen das machen, folge du mir nach. Man hat den Anschein, als ob Jesus einfach also kein Einfühlungsvermögen hat für diesen Mann, der seinen Vater verloren hat. Es ist etwas zynisch, vielleicht etwas hart, etwas schroff, wie Jesus hier diesem Mann, diesem Jünger antwortet, nur weil er seinen Vater beerdigen wollte. Im Judentum war das etwas ganz Besonderes. Es stand sogar im Gesetz, dass der Sohn den Vater beerdigen musste. Das war gesetzlich, also von Gesetz von Gott so geregelt. Und Jesus spricht genau diese Situation an und sagt, sind deine familiären Verpflichtungen, die du hast, höher, stufst du sie höher ein, als die Nachfolge Jesu. Jede familiäre Verpflichtung, die wir haben, so wie Vater, Eltern zu beerdigen, stellen so eine gewisse Bindung dar, die wir haben an Familie. Und alle von uns, wir haben alle eine Bindung an Familie und wir finden das sogar gut, dass wir eine familiäre Einstellung haben. Wir haben irgendwie den Drang dazu, mit Familie zusammen zu sein, den Zusammenhalt zu fördern und so weiter. Das stellt Jesus hier nicht in Frage. Das hinterfragt er auch nicht. Die Frage ist nur, was sind die Prioritäten in deinem Leben? So wie beim reichen Jüngling tadelt er nicht den Reichtum, so tadelt er auch bei diesem Jünger nicht diesen Wunsch, seinen Vater zu beerdigen, sondern er tadelt seine Prioritäten, die er in seinem Leben hatte, die falschen Prioritäten. Und das ist der nächste Punkt der Nachfolge. Setze die Prioritäten richtig, auch wenn es um das Liebste in deinem Leben geht. Das ist die Familie. Trotzdem setz deine Prioritäten richtig. Ist Jesus Christus in deinem Leben wichtiger als deine Familie? Stellen wir uns mal die Situation vor, da ist ein Prediger in China oder in Pakistan, das ist tatsächlich so passiert, sie wurden vor kurzem festgenommen, weil sie das Evangelium gepredigt haben und sie wurden verhaftet und sitzen im Gefängnis. Beide, habe ich nachgelesen, hatten die Möglichkeiten, das Gefängnis zu vermeiden. Wenn sie Versprechen gegeben hätten, sie wollen das Evangelium nicht mehr weiter verkündigen in ihrem Leben. Dann dürften sie mit ihrer Familie weiter zusammen sein, dann könnten sie der Arbeit nachgehen und ihre Familie versorgen. Beide haben sich entschieden, dieses Versprechen dem Staat nicht zu geben, sondern haben gesagt, nein, Gott hat uns befohlen, das zu tun, wir tun es weiter. Sie kommen ins Gefängnis, werden von ihren Familien getrennt, für viele Jahre. Die Familie weiß vielleicht nicht, wie sie über die Runden kommen kann, aber sie haben sich für Jesus entschieden, für das, was Jesus für sie bedeutet in ihrem Leben. Und jetzt denken wir mal das, setzen wir das mal um auf unsere Situation. Sind wir bereit, manchmal auf familiäre Verpflichtungen zu verzichten, um Jesu willen? Ist Jesus uns wichtiger als das, was uns vielleicht auf dieser Welt so wichtig ist? Jesus sagt an einer anderen Stelle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dann zufallen. Das heißt nicht, dass die, die Gott an erste Stelle setzen, als Priorität haben in ihrem Leben, dass sie keine familiäre Bindungen haben, dass sie keine guten Zeiten mit ihrer Familie verbringen können. Das will Jesus überhaupt nicht sagen, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, was ist Priorität? Ist Jesus mir, der für mich am Kreuz gestorben ist, alles für mich getan hat, damit ich ewiges Leben haben kann, der sein Leben geopfert hat für mich, ist der mir mehr wert als das Liebe, was ich auf dieser Welt habe? Das meint Jesus, als er diesem Jünger diese Worte sagt. Bist du bereit, mir konsequent nachzufolgen in meinem Leben? Wir haben jetzt zwei Merkmale gesehen, die entscheidend sind in der Nachfolge Jesu Christi. Erstmal loslassen und das zweite ist, die richtigen Prioritäten setzen. Und dann sagt Jesus im Evangelium noch ein drittes Merkmal, ein sehr deutliches, ein sehr krasses auch. Und er sagt das in Lukas Kapitel 9, Vers 23. Und da heißt es, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Loslassen, richtige Prioritäten setzen und nun kommt das dritte Selbstverleugnung. Verleugne dich selbst. Gib dein Ich um Jesu Willen auf. Es ist etwas, was unserem Zeitgeist heute völlig widerspricht. Keiner will das mehr machen in unserer Gesellschaft. Selbstentfaltung, Selbstfindung, das steht auf dem Programm heute in unserer Gesellschaft. Aber Selbstverleugnung ist so praktisch die Loser-Gesellschaft. Das macht keiner mehr mit. Das ist nicht das, was angesagt ist, was nicht auf der Tagesordnung steht bei uns in der Gesellschaft. Aber das ist ein Merkmal von der Nachfolge Jesu Christi. Und Jesus meint nicht, dass wir unsere Persönlichkeit praktisch irgendwie vernachlässigen sollten oder ablehnen sollten, irgendwie in Zwiespalt stehen sollten mit unserer eigenen Persönlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Das ist völlig nicht der Gedanke, den Jesus hier sagen möchte. Wir dürfen selbstbewusst das, was Gott uns gegeben hat, annehmen. Deine Persönlichkeit, alle deine Fähigkeiten und Gaben, deine physischen und psychischen Stärken, alles das dürfen wir aus Gottes Hand für uns annehmen. Wir dürfen selbstbewusst als Geschenk Gottes damit umgehen. Aber das alles, was Gott uns gegeben hat, seinem Willen unterstellen. Das heißt Selbstverleugnung. Nicht mein Ich, deswegen heißt es da auch Ich, steht an erster Stelle. Nicht die Erfüllung meiner Wünsche steht an erster Stelle, sondern meine Wünsche gehen in dem Willen Gottes auf. Ich identifiziere mich mit dem Willen Gottes, mit dem, was Gott möchte. Das ist nicht ein Widerspruch, sondern es ist ein Leben in Freiheit. Ich entscheide mich freiwillig, sich Gott zu unterordnen, seinem Willen zu unterordnen. Sein Wille wird mein Wille. Und das ist nicht ein ständiger Kampf, sondern weil ich weiß, er ist mein Herr, er hat mich errettet, er hat mich zu seinem Nachfolger gemacht. Deswegen darf ich nun alles dafür geben, um diesem Herrn nachzufolgen. Das ist ein Leben praktisch in Freiheit, die Gott uns dann gegeben hat. Bei der Bekehrung erleben wir Jesus Christus als Heiland. Aber nicht nur das, sondern wir erleben Jesus Christus auch, oder wir bekommen Jesus Christus als Herrn in unserem Leben. Er hat uns errettet und er wird gleichzeitig jemand, der uns vorangeht, dem wir uns unterordnen. Und er meint es gut mit uns. Deswegen lohnt es sich, sich ihm zu unterstellen. Und das hat auch was mit Gehorsam zu tun. Ich gehorche als Nachfolger Jesu Christi ihm. Ich tue das, was er mir in meinem Leben sagt. Es hat was mit Machtwechsel zu tun. Es hat was mit Regierungswechsel zu tun. Er hat nun das Sagen in meinem Leben. Und mit dem Ausdruck, nehme sein Kreuz täglich auf, spricht Jesus von dem, was er einige Wochen oder Monate später dann selber getan hatte. Er hat das Kreuz auf sich genommen und ist ans Kreuz gegangen. Das heißt, er hat den Willen Gottes an seinem Leben in Erfüllung bringen lassen. Und das, er verfügt nun über mich, weil ich genauso das Kreuz auf mich nehmen darf. Das heißt, das, was Christus getan hat für mich, ich darf nun genauso leben, wie er gelebt hat in Bezug auf seinen Vater. Das Kreuz auf sich nehmen heißt nicht, meine Schwächen zu ertragen, die ich selber habe. Das ist damit nicht gemeint. Oder mein Leiden oder meine Krankheiten, die ich habe, dass ich sie auch tragen muss. Das ist damit nicht gemeint. Sondern das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, so wie Christus den Willen Gottes getan hat in seinem Leben. Er hat sein Ich zurückgestellt und hat Gottes Willen an ersten Platz gestellt. Wir leben nicht mehr für uns, sondern wir leben für den Vater. Ein berühmter Prediger aus Norddeutschland vor Jahren sagte mal, Jesus nimmt uns diese stinkende Selbstverliebtheit ab, wenn wir tatsächlich Nachfolger Jesu Christi werden. Er nimmt uns diesen Egoismus weg, diese Selbstzentriertheit, diese Überheblichkeit, seelische Verletzungen, Habsucht und die Opferrolle, die wir manchmal einnehmen. Das sind alles Dinge, wo wir uns um uns selbst kreisen. Es geht nicht um Christus, sondern es geht immer wieder um uns. Unser hartes Herz und alles, was ein Ich, was ein der Egoismus alles hervorbringen kann. Alles, wodurch ich mich um mich selbst kreise, alles das nimmt Christus weg, damit wir tatsächlich Christi Nachfolger werden können. Und darin dürfen wir wachsen. Deswegen heißt es in diesem Vers, den wir gelesen haben, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Es reicht nicht einmal bei der Bekehrung, bei der Taufe das zu tun, sondern es ist ein Prozess in unserem Leben. Wir leben ständig in einem Prozess, wo wir uns Gott unterstellen, seinem Willen unterstellen und leben. Also im Neuen Testament, in der Begegnung, die wir jetzt uns angeschaut haben, sehen wir drei Merkmale für Nachfolge. Loslassen, die Prioritäten richtig setzen und gib dein Ich um Jesu Willen auf. Wir brauchen das nicht aus unserer eigenen Kraft tun, wir schaffen es nicht, sondern weil wir die Verbindung zu ihm haben, dürfen wir das aus der Kraft Christi tun. Das sind Nachfolger, die loslassen, die Prioritäten richtig setzen und die das Ich aufgeben um Jesu Christi willen. Und das wünsche ich euch als die, die heute getauft wurden, dass ihr Nachfolger Jesu seid. Und das wünsche ich auch allen, die wir schon lange gläubig sind. Vielleicht fragst dich heute einfach mal, bin ich ein Fan oder bin ich tatsächlich ein Nachfolger? Bewundere ich nur das, was Christus getan hat? Bin ich dabei, nehme das alles so ein bisschen mit oder lebe ich konsequent, tagtäglich mit Jesus Christus? Kämpfe jeden Tag gegen mein eigenes Ich und versuche jeden Tag Jesus Christus nachzufolgen. Ich habe mal so etwas erlebt, was mich zu diesem Punkt sehr bewegt hatte. und so deutlich gemacht hat, ein Ereignis. Vielleicht habe ich das hier und da schon erzählt. Ich war mal unterwegs in der Slowakei, damals für die Mission, und bekam dann einen Anruf vom Chef. Er sagte, kannst du bitte, wenn du zurückfährst von der Slowakei über Österreich nach Deutschland, kannst du ein bisschen bitte in Österreich jemand mitnehmen, hat mir den Ort genannt, wo das ist, und bring ihn bitte nach Deutschland bei uns in die Zentrale. Ich fuhr los, kam an den Ort nach Österreich, und an dem Punkt, da stand tatsächlich ein Mann, ein etwas dunkelhäutiger, jemand aus Jordanien. Und ich war etwas irritiert. Okay, er hat sich reingesetzt, ich sollte ihn ja mitnehmen nach Deutschland. Und wir fuhren los. Und wie das so ist im Gespräch dann mit ihm, versuchte ich so herauszufinden, wer er ist und woher er kommt und was er hier macht als Ausländer und so weiter. Und da fragte ich ihn, weil ich ja im Auftrag einer Mission unterwegs war, wahrscheinlich hat das was damit zu tun, dass er Christ ist oder so. Ich fragte ihn, bist du Christ? Sagt er, nein. Ich war sehr irritiert. Jetzt fahre ich einen Ausländer von Österreich nach Deutschland, das ist auch straf, also kriminell, ne? Flüchtlingshilfe oder sowas, und weiß nicht, wer er wirklich ist. Und ich merkte in dem Gespräch, wo ich weitere Fragen stellte, dass er mich beobachtete, so von der Seite, ne? Und nach einer Zeit sagt er, hast du Angst? Ja, ich bin gerade sehr verunsichert, wen ich da gerade über die Grenze bringe. Und dann sagt er, du hast mich gefragt, ob ich Christ bin. Ich habe gesagt, ich bin kein Christ. Aber ich bin ein Jesus-Nachfolger. Diese Geschichte war für mich so eindringlich, so deutlich. Und er erklärt das, warum. In Jordanien haben wir christliche Kirchen. Wir haben viele Menschen, die sich Christen nennen. Aber die sind tatsächlich keine Nachfolger Jesu. Sie leben nicht so, wie ihr Herr das ihnen sagt. Und ich möchte ein Nachfolger Jesu sein. Er hat sich bekehrt gehabt vor Jahren und wollte Jesus nachfolgen. Die Frage ist für uns. Ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, gerade in einer westlichen Gesellschaft. Bist du Fan oder bist du und möchtest du wirklich Jesus nachfolgen, ihm gehorsam zu sein, loslassen das, was uns hält und ihre Prioritäten richtig zu setzen? Gott segne uns dabei. Amen.